Heißt das jetzt schon, Deutschland ist zurück? Was muss passieren eigentlich, dass das jetzt nicht einfach nur ein Strohfeuer wird und einfach mehr Geld ausgegeben wird?
Wir haben gesehen, als das Fiskalpaket angekündigt wurde, ist der DAX auf neue Höchststände gesprungen. Die Zölle, die jetzt von Trump ja kommen sollen, sind bei uns eher deflationär. Dieses Fiskalpaket ist natürlich auf der Gegenseite, das könnte inflationär sein. Gut, aktuell haben wir tatsächlich eine Präferenz einfach für Europa, weil hier sich wirklich diese Story tatsächlich geändert hat.
Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im März 2025. Wir haben so an der Wall Street so Diskussionen, ob buy the dip, also gerade günstig nachkaufen, nach dem Nachgeben der Tech-Börse, ob das sinnvoll ist. Wird so ein bisschen verglichen, ich kaufe ein Ticket für eine Show, wo ich eigentlich gar nicht weiß, wer dann da auftreten soll. Ja, so Sommerschlussverkauf, steige ich jetzt ein. Also wir haben irgendwie eine Achterbahnfahrt in den USA wegen der Zölle, die einmal verkündet werden, zurückgenommen werden, verkündet, kennen wir schon. CNN berichtet teilweise, wie als wäre irgendwie die Börse oder die Märkte auf der Intensivstation. Lass uns doch mal schauen, ob das der Beginn von etwas Größerem ist. Mein Name ist Jörg Graf und heute darf ich wieder unseren Experten Thomas Ott begrüßen. Thomas, herzlich willkommen.
Hallo Jörg, ich freue mich, heute wieder dabei zu sein.
Die letzten zwei Wochen waren ereignisreich, gleichzeitig stehen wichtige Termine bevor. Ich glaube, die Woche ist noch Fed-Entscheidung, oder?
Ich glaube, das erste wichtige Meeting wird tatsächlich erstmal morgen stattfinden zwischen Putin und Donald Trump. Sie wollen jetzt tatsächlich telefonieren. Ich glaube, das ist erstmal wirklich das Key-Event für diese Woche.
Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
Dann lass uns mal die Themen anschauen. Wir legen mit der Wirtschaft los. Wir haben von der Bundesregierung die Wachstumsprognose ist für 2025 nochmal deutlich gesenkt worden, von 1,1 auf 0,3. Wir haben doch wahrscheinlich ein paar strukturelle Änderungen, ja, beziehungsweise das Geschäftsmodell von Deutschland hat sich so ein bisschen geändert, was ja jedem Unternehmen so ein bisschen eigen ist, einmal in der Geschichte, also eine Neuausrichtung. Aber was heißt jetzt, dass wir jetzt so eine reduzierte Wachstumsaussicht haben? Was heißt das jetzt konkret erstmal?
Also eine solche Anpassung der Wachstumsprognose, die ja schon drastisch ist, ist natürlich erstmal ein Warnsignal, aber man muss auch fairerweise sagen, dieses Warnsignal haben wir jetzt nicht das allererste Mal. Die Reduktion der Wachstumsprognosen ist eigentlich jetzt schon gang und gäbe und von daher wirklich nichts Neues. Die wirtschaftliche Dynamik ist einfach weiterhin schwächer als erhofft oder als man erwartet hatte. Die Gründe hierfür sind wirklich auch altbekannt. Wir haben weiterhin eine hohe Regulatorik, geringe Investitionen. Wir haben auch eine geringe Nachfrage auch aus dem Ausland, das sieht man vor allem sehr gut bei den Autobauern, die ja in der letzten Woche regelmäßig mit neuen Gewinneinbrüchen um die Ecke gekommen sind, um nur zwei zu nennen. Das haben wir bei Porsche gesehen, das haben wir aber auch bei BMW gesehen. Vor allem einfach, weil der asiatische Raum hier schwach war. Aber wir steuern ja jetzt hier in Deutschland und auch in Europa dann doch relativ drastisch dagegen.
Ja. Sprechen wir mal über die große Veränderung, würde ich sagen, und das ist das diskutierte Schuldenpaket. Natürlich möchte man jetzt anfangen, die Wirtschaft nachhaltig zu stimulieren und Wachstum schaffen. War ein langes Hin und Her, haben wir gesehen, war sehr intensiv mit den Grünen dann auch nochmal im Nachgang die Einigung zwischen SPD und CDU, CSU. Heißt es jetzt schon, Deutschland ist zurück oder Europa vielleicht sogar als Deutschland in der Führung, dass es zurück ist? Oder was muss passieren eigentlich, dass das jetzt nicht einfach nur ein Strohfeuer wird und einfach mehr Geld ausgegeben wird?
Ja, also die Summe dieser Maßnahmen, die wir jetzt gesehen haben von Union und SPD, ist natürlich eine Riesenanpassung. Jetzt nicht nur das Fiskalpaket, was ja wirklich auf Investitionen hinauslaufen soll, auch auf den Umbau der Wirtschaft hin zu Clean Energy oder hin zu einer emissionsneutralen Wirtschaft, sondern eben auch diese Anpassung der Schuldenbremse. Damit kann man kurzfristig die Nachfrage erhöhen, aber eigentlich ist wirklich hier diese langfristige Hoffnung, dass wir das Potenzialwachstum erhöhen können. Also Potenzialwachstum heißt, mit wie viel Prozent kann eine Wirtschaft über den langen Frist hinaus wachsen? Und dafür braucht es einfach Investitionen, vor allem auch einfach gezielte Investitionen in die Infrastruktur. Und wichtig ist hier eben, dass man investiert und eben nicht konsumiert. Darauf haben ja auch die Grünen dann nochmal in den Nachverhandlungen gepocht, dass damit jetzt keine Konsumausgaben dann finanziert werden sollen, sondern wirklich, dass es um Investitionen geht. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass wir jetzt hier keine falschen Erwartungen haben dürfen. Also an diesem schwachen Wachstum, was wir für 25 erwarten, wird sich relativ wenig ändern. Diese Effekte werden wirklich erst 26 und fortfolgend dann in der Wirtschaft spürbar sein. Aber da sind die Erwartungen tatsächlich sehr hoch inzwischen.
Eine der großen deutschen Banken hat ja diese Woche ein Wirtschaftswachstum von 2% genannt, um wirklich dieses Sozialsystem auch bedienen zu können. Ne? Also da müsste Deutschland eigentlich hinkommen. Na, um
ja, wir sollten
nachhaltig
wirklich,
voranzukommen.
Genau,
oder?
Also wir sollten wirklich schauen, dass wir hier wegkommen von diesen 0,3%, sondern eigentlich zumindest mal schauen, dass wir auch auf ein nachhaltiges, reales, hohes Wachstum wieder zurückkommen können.
Okay, kommen wir gleich zu den Aktien, weil da relativ viel passiert. Der Aktienmarkt, klar, ich meine, spiegelt immer die Zukunft wieder, ja, oder ich sag mal auch psychologisch gesehen natürlich auch Hoffnung, ja. Und davon sehen wir ja schon so ein bisschen was. Und die deutschen Indizes, DAX ist ein bisschen nach oben gegangen, hat dann wieder ein bisschen abgegeben, ist dann doch wieder hochgegangen. Also quasi wie im Takt mit den Verhandlungen, fast wie Zölle. Ja? Auf der USA-Seite ist hier die Verhandlung der neuen Regierung gewesen. Also viel Schwankungsbreite. Aber was treibt hier den Markt eigentlich? Sind das wirklich Erwartungen oder psychologische Effekte dann wirklich? Ne, das Paket wird, oder anders formuliert, traut Deutschland zu, dieses große Paket jetzt wirklich in nachhaltiges Wachstum umzusetzen, ja oder nein?
Ja, ich glaube, es sind sehr viele Punkte, die aktuell den Markt hier irgendwo dann auch tatsächlich treiben. Also zwei hattest du schon gesagt. Auf der einen Seite ist natürlich diese Zollpolitik, die immer ein wahnsinniges Hin und Her ergibt. Wir geben Europa 200% Zölle. Nein, wir geben doch keine Zölle. Und auf der anderen Seite war eben dieses Fiskalpaket, was ja wirklich einen wahnsinnigen Effekt auf den Markt einfach hatte. Wir haben gesehen, als das Fiskalpaket oder die Pakete angekündigt wurden, ist der DAX aus dem Stand eigentlich auf neue Höchststände gesprungen. Und dann hat man eben gesagt, okay, jetzt wird investiert, die Unternehmen wachsen, wir haben Wachstum allgemein in der Wirtschaft wieder. Und dann kam eben diese Phase, wo wir zurück in die Verhandlungen gegangen sind. Auch der Unionspartei mit den Grünen. Und dann hat der Markt einfach diese Unsicherheit wieder eingepreist. Vielleicht kommt das Paket ja doch nicht oder deutlich weniger, als wir erwartet hatten. Sprich, darum sind wir wieder runtergefallen. Mhm. Dazu kamen natürlich auch dann diese Zollthematiken. Und dann letzten Freitag haben wir gesehen, okay, wir kriegen das Paket jetzt doch, man hat sich geeinigt und auf einmal steigt der Markt wieder extrem an. Sprich, wir haben einfach aktuell eine extrem hohe Unsicherheit, eine extrem hohe Volatilität an den Märkten. Und das ist natürlich auch getrieben durch diese politischen Unsicherheiten, durch diese, auch teilweise durch dieses Regimewechsel, was wir einfach jetzt in letzter Zeit gesehen haben.
Angenommen, ich schenke dir 100.000 Euro, investierst du die jetzt in die Wall Street oder eher in europäische Aktien? Also Achterbahnfahrt, und das würde ich gerne verbinden mit dem Buy the Dip, weil es ist ja doch ein bisschen was passiert an der Nasdaq, ne? Dass da die ich glaube 10% haben wir schon gesehen teilweise, ne? Also unten jetzt schon kaufen oder lieber solide, ich glaube an Europa, da passiert jetzt was, Deutschland geht voran mit dem Paket. Also wo gibst du die 100.000 Euro hin?
Also es sind jetzt zwei Fragen, glaube ich, in der Summe. Generell diese Buy-the-Dip-Mentalität oder diese Buy-the-Dip-Strategie kann schon sehr sinnvoll sein, vor allem wenn sich die Fundamentaldaten der Wirtschaft und der Unternehmen stimmen, wenn die langfristig auch ein positives Signal einfach geben, dann kann so eine Buy-the-Dip-Mentalität durchaus sehr profitabel einfach sein. Allerdings sollte man hier in der aktuellen Situation wahrscheinlich etwas vorsichtig sein und nicht blindlings wirklich kaufen, nur weil die Kurse gefallen sind. Wir haben einfach eine sehr hohe Volatilität aktuell an den Märkten und darum kann dieser Ansatz wirklich hier gefährlich sein, dass man einfach in ein Falling Knife nennt man es, sprich die Kurse fallen und dann sieht man eine kurze Gegenbewegung, da möchte man kaufen, aber dann geht's doch weiter runter. Also da ist wirklich jetzt halt so ein bisschen Fingerspitzengefühl, Timing die Frage und darum blindlings einfach buy the dip machen, glaube ich, ist aktuell gefährlich. Auf deine andere Frage, gut, aktuell haben wir tatsächlich eine Präferenz einfach für Europa, weil hier sich wirklich diese Story tatsächlich geändert hat. Ja, also wir gehen weg von vorsichtigem und wir gehen halt mehr zu expansiver Fiskalpolitik, zu Wachstumspolitik, zu Investitionen. Und das ist schon eine Neuerung in der Story und darum Europa ist aktuell, finde ich, schon sehr interessant als Region.
Wir haben viel Unsicherheit, wir haben, wie wir schon gesagt haben, Deutschland muss sein Geschäftsmodell oder Strukturreformen letzten Endes angehen, da passiert was. hat hier das aktive Management gegenüber einem passiven im Moment vielleicht eher einen Vorteil, weil natürlich ein Index immer, ich sag mal, meistens die Marktkapitalisierung, ne, eine Vergangenheitsform abdeckt. Jetzt kommt es wahrscheinlich zu so strukturellen Brüchen auf USA-Seite, auf Europa-Seite. Denke ich dann vielleicht doch eher mal drüber nach, in Richtung aktives Management zu gehen, wo vielleicht sich auch so positioniert wird, dass diesen, ich nenne es wirklich mal Strukturbrüchen, so ein bisschen Rechnung getragen wird.
Ja, klar, das ist, glaube ich, schon ein Riesenvorteil vom aktiven Management. Also nehmen wir mal zum Beispiel wirklich den MSCI World. Ich glaube, den kennt jeder, der breiteste, gestreute globale Aktienindex einfach. Der war in den letzten Jahren wirklich ein super Investment. Tut sich dieses Jahr allerdings im Vergleich mit globalen aktiven Aktienstrategien tatsächlich auch sehr, sehr schwer einfach. Gegeben dieser Marktkapitalisierung, gegeben dieser Strukturbrüche, die wir im Markt wirklich sehen, um das auch mal ein bisschen zu konkretisieren. Also in den letzten Jahren war der MSCI World ETF als passives Beispiel regelmäßig unter den besten 20, vielleicht 30% in seinem Anlageuniversum von globalen Aktienstrategien abgeschlossen. Dieses Jahr halt aufgrund dieser Volatilität, aufgrund dieser Strukturbrüche ist er halt im schlechtesten 20-30%. Und warum sehen wir das? Einfach weil es halt diese großen extremen Verschiebungen gibt in den regionalen Performance-Treibern weg von den USA hin eher zu Europa, weil es große Schwankungen gibt im Markt, die halt ein aktiver Manager auch mal absichern kann. Und das kann halt beides ein ETF einfach nicht. Der braucht halt länger, um so auf Strukturbrüche reagieren zu können. Und auch bei uns im Portfolio, wir haben eben geschaut, dass wir das Europagewicht stark ausbauen können oder auch, dass wir halt einfach auf diesen Rücksetzer auch unsere Aktienquote auch reduzieren konnten. Und das sind, glaube ich, schon Vorteile, die ein aktiver Manager dann hat gegenüber einem passiven ETF.
Gut, dann gehen wir mal zu den Anleihen, würde ich sagen. Bleiben wir bei Deutschland, bleiben wir bei dem Game Changer, dass dieses ich nenne es jetzt mal nicht mehr Schuldenpaket, ich nenne es jetzt Wachstumspaket.
Nennen wir es Wachstumspaket. Ich finde es auch übrigens schön, dass wir heute so viel über Deutschland, über Europa sprechen, weil viele unserer Podcasts geht ja eigentlich auch immer über die USA und das ist doch jetzt mal
auch. Haben wir auch hier mal wieder ein Thema, gell?
Genau.
Ja, S&P hat verkündet, dass das Paket sei Credit Positive, also auf Deutsch, oder kannst du sagen, Deutschland kann sich's leisten, ja, von der Verschuldungsquote her. Dennoch müssen wir natürlich mal schauen, was passiert jetzt am Anleihenmarkt. Ne? Also was passiert denn mit den Zinsen? Natürlich, wenn wir jetzt nicht mehr 60% Verschuldung haben, sondern dann 75% oder gibt es ja die verschiedenen Hochrechnungen, die stattfinden. Was heißt das dann für die Bundesanleihe? Ich glaube, die hat sich schon ein bisschen bewegt. Und was heißt das natürlich auch für die Anleihen aus den anderen europäischen Staaten? Italien, Portugal, ne? Was passiert da?
Also erstmal finde ich es schon interessant, dass S&P, wie du gesagt hast, sagt, Schulden sind credit positive. Also das ist ja auch irgendwo ein bisschen konträr. Von daher auch eine nette Anekdote in diesem Zusammenhang. Gut, was wir gesehen haben bei den deutschen Staatsanleihen, natürlich, die haben schon sehr stark reagiert, sind massiv nach oben gegangen. Wir waren in der Spitze dann bei knapp unter 3% bei den 10-Jahres deutschen Staatsanleihen. Von dem Ausgangsniveau, wo wir gekommen sind, war das eine massive Bewegung. Da sind wir ja 40, 50 Basispunkte, je nachdem, was man sich anschaut, teilweise nach oben gegangen. Das war eine der größten Bewegungen seit der Wiedervereinigung. Auch einfach mal, um das einzuordnen. Und natürlich hat dieses Paket auch Auswirkungen auf andere Bereiche der Wirtschaft, wenn es jetzt da teilweise auch um Preisstabilität geht, also um Inflation oder auch um die Zentralbanken. Damit müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie die langfristigen Effekte sind und was davon auch umgesetzt werden kann effektiv.
Ja, dann lass uns auch über die Inflation sprechen. Wir haben Fiskalpolitik jetzt, die hier stattfindet. Kann das wieder zu mehr Inflation auch führen, gepaart vielleicht sogar mit den Zöllen, die da sind? Da brauchen wir natürlich auch Wachstum, ist klar, ja, sonst hätten wir keine Inflation. Aber ist das ein Thema und wie positionieren sich da die Zentralbanken? Also die EZB ist im Zinssenkungszyklus, kann das relativ schnell wieder umkehren. Aber wenn man mal ganz klar ist formuliert, wir sprechen über 50 Milliarden im Jahr an Investitionen, weil die werden ja über 10 Jahre aufgeteilt, ne? Also
es ist ein sehr komplexes Thema, muss man ja sagen. Also Zölle mit Fiskalpaket, Zentralbanken, Inflation. Ich versuche das alles mal ein bisschen auseinander zu dividieren. Also die Zölle, die jetzt halt von Trump ja kommen sollen, sind bei uns eher deflationär. Also würden die Inflation eher runterbringen, weil es Potenzial da ist, dass dadurch unser Wirtschaftswachstum sinkt und wir weniger exportieren, weniger Nachfrage ist, also eher die Preise senken, sprich deflationär in Europa. Dieses Fiskalpaket ist natürlich auf der Gegenseite, das könnte inflationär sein, weil es mehr Nachfrage befeuert und theoretisch auch dann mehr Wirtschaftswachstum zur Folge hat. Aktuell erwarten wir allerdings nicht, dass sich auf den eingepreisten Zinspfad von der Europäischen Zentralbank wirklich viel für den kurzen Moment eigentlich ändern wird. Also wir gehen schon auch davon aus, dass für dieses Jahr wir ein paar Zinssenkungen sehen, dass dieser Pfad, den wir aktuell sehen, auch realisiert wird und es keine generelle Abkehr vom Zinsentwicklungspfad geben wird. Dafür ist das Wachstum in Europa allgemein weiterhin zu schwach, um jetzt wirklich hier kurzfristig nur durch dieses Paket einen Inflationsschock auslösen zu können. Davor habe ich jetzt für den Moment wirklich keine Angst hier in Europa, dass da was passieren sollte.
Gibt es bestimmte Bereiche, wenn man auf den Anleihemarkt schaut, die irgendwie besonders herausstechen? Also wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe Respekt vor den USA, nehme da ein bisschen Kapital raus, weil da gerade so Achterbahnfahrt ist, will ein bisschen was in Anleihen investieren, was wäre da vorrangig?
Das ist eigentlich die gleiche Positionierung, die wir jetzt schon seit einigen Monaten tatsächlich haben. Wir mögen weiterhin Unternehmensanleihen wirklich einfach mit guter Bonität, gepaart auch vielleicht mit einer eher kürzeren Restlaufzeit. Das finden wir schon attraktiv, insbesondere eben auch in Branchen, die jetzt vielleicht weniger konjunkturanfällig tatsächlich auch sind. Auch schauen wir in den Portfolien, dass wir vielleicht auch mehr in sogenannte Green Bonds zu investieren, also auch mit einem nachhaltigen Charakter, weil die auch teilweise nochmal ein bisschen mehr Risikoprämie tatsächlich dann auch im Portfolio geben. Das finden wir schon attraktiv, auch wenn das Wachstum auch jetzt einfach wirklich anspringt, dann sehen wir das auch als einen im Verhältnis zum Beispiel zu Aktien als gepaart mit im Verhältnis relativ geringem Risiko und darum einfach ja europäische gute Bonität, Unternehmensanleihen mögen wir schon im Portfolio.
Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben relativ viel Schwankungsbreite, vor allem in den USA, wo so viel Tech an Bord ist. Ist jetzt der optimale Einstiegszeitpunkt für Leute, die kurz handeln wollen, müssen vielleicht noch ein bisschen warten. Da passiert, glaube ich, noch einiges mit Zöllen und hin und her. Das wird noch eine ganze Zeit lang gehen. Langfristig, klar, ne? Kann man eigentlich immer regelmäßig investieren. Und ja.
Ja, langfristig sind natürlich solche Rücksetzer schon interessant, aber da muss man halt auch einfach diese Dauer auch wirklich mitnehmen können. Da muss man sagen, man möchte das Investment dann noch für 2, 3, 4, vielleicht auch 10 Jahre durchhalten können, dann sind solche Rücksetzer schon interessant. Für kurzfristiges Handeln ist einfach die Marktvolatilität, wenn man wirklich nur auf 1 oder 2 Tage schauen möchte, ist die Marktvolatilität aktuell zu hoch, um da wirklich was machen zu können.
Ja, ich glaube, es ist einfach jetzt mal ein neuer Schritt, ne? Da geht eine Politik jetzt mal einen Weg und wenn das richtig umgesetzt wird, ne, wenn dann auch Private-Public-Partnerships an Bord kommen, also noch privates Kapital dazu fließt, kann da wirklich schon einiges passieren. Ich glaube, da kann viel Hoffnung auch drin sein, ne? Und will mal ein bisschen weg von diesem Meckern und Negativ, sondern da kann, glaube ich, viel Musik drin sein und das ist doch mal das Schöne, wenn man jetzt nach vorne auch mal blickt.
Absolut, ne? Also das Potenzial, was jetzt auch mit diesem Paket geschaffen wurde und auch dieser, ich finde, man merkt so wirklich auch diesen Stimmungswechsel, ja, jetzt weg von alles Tristesse und Grau hin wirklich zu einer gewissen Aufbruchsstimmung. Ich finde, den merkt man schon, den merkt man auch wirklich teilweise auch am Finanzmarkt, auch wenn man mit Kollegen aus der Branche sich auch unterhält, da merkt man wirklich einen Stimmungswechsel. Und den finde ich sehr positiv und der stimmt mich auch zuversichtlich eigentlich auch wirklich für die nächsten Tage, Monate, vielleicht sogar auch Jahre. Aber natürlich, es ist jetzt ein Funke da und jetzt muss halt mal durchgezogen werden. Jetzt muss dann wirklich auch umgesetzt werden und nicht nur sprechen darüber.
Genau, das meine ich mit Wirtschaftspsychologie, ne? Wenn jetzt die Unternehmen noch dran glauben oder anfangen dran zu glauben mit den Investitionen, Europa generell, dann ist da echt Potenzial und bei den ganzen Sachen, die da draußen unterwegs sind, ist es auch vielleicht mal ganz schön, dass man eher mal in die richtige Hoffnung jetzt auch mal schauen darf und kann. So, das war's eigentlich schon von uns. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank dir, Jörg, fürs Gespräch.
Und wir hören uns gerne beim nächsten Mal. Viele Grüße aus München.
Der Märkte und Trends Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlage Gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.